Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
Hallo und herzlich willkommen zu WeTalk, dem Gespräch der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Ich bin Leonard Kaminski, ich bin der Sprecher der Werteinitiative und ich führe heute durch den Podcast. Und zwar ist unser heutiges Thema Yom HaTzma'ut, 75 Jahre Israel und die Bedeutung Israels für deutsche Jüdinnen und Juden. Bei uns zu Gast ist Mia Alvizori Sommerfeld, Creative Producer am Institut für Neue Soziale Plastik. Wir sprechen also heute über Yom HaTzma'ut, den israelischen Unabhängigkeitstag. Vor 75 Jahren ist der Traum der jüdischen Heimstätte verwirklicht worden. Und obwohl es noch immer Bedrohungen von außen, vor allem von außen, auch von innen gibt, besteht Israel weiterhin und ist heute der jüdische Staat, den es auf der Welt gibt. Viele deutsche Jüdinnen und Juden fühlen sich eng mit Israel verbunden aus unterschiedlichen Gründen. Und unter anderem darüber wollen wir heute sprechen, wie schon gesagt, mit Mia. Mia und ich duzen uns, wir kennen uns schon. Und Mia, du bist Creative Producerin, wie ich schon gesagt habe, genau. Hast aber auch mal einen Kurzfilm produziert, der international ausgezeichnet wurde. Und ganz nebenbei führst du auch noch ein Schmucklabel. Toll, dass du trotzdem hier bist, obwohl du so viel zu tun hast. Herzlich willkommen. Gerne. Ich würde ganz allgemein einfach einsteigen. Und zwar beginnt ja heute Yom HaTzma'ut, also der israelische Unabhängigkeitstag, auch ein ganz besonderer 75 Jahre Jubiläum. Ich weiß nicht, ob man das einen runden Geburtstag nennt oder nicht, weil 75 ist keine runde Zahl, aber es ist auf jeden Fall ein Jubiläum. Und das beginnt heute Abend und geht bis in den morgigen Abend rein. Wenn du daran denkst, was geht dir dabei durch den Kopf?
Vieles. Mir geht dabei durch den Kopf, dass die Entstehung Israels extrem viel auch für mich bedeutet, für meinen beruflichen Werdegang, für Freundschaften, die ich geschlossen habe dadurch, dass es dieses Land gibt, dass ich hinter diesem Land stehe, Freundschaften, die ich verloren habe. Der Gottesdienst in der Synagoge ist damit verbunden. Wir sprechen viel über Israel dort und durch diese Entstehung dieses Landes ist es einfach ein extrem großer Teil meines Lebens, über Israel zu sprechen und sich auch darüber zu freuen, dass es dieses Land gibt.
Mhm. Weil ich das gar nicht weiß. Bist du Israelin? Hast du einen israelischen Pass? Oder?
Nee.
Okay, das heißt, das, was du gerade erzählst, ist so aus deiner Perspektive als deutsche Jüdin.
Genau, also meine Familie ist während der Shoah nach Bolivien geflohen und hat dort überlebt. Mein Opa ist auch indigener Bolivianer, meine Oma ist dort aufgewachsen, ist dann zurück nach Deutschland gekommen und ich habe Familie, die auch quasi sich entschieden hat, nicht zurück nach Deutschland zu gehen, sondern geholfen hat, Israel mit aufzubauen. Und genau dasselbe hätte quasi auch mit meiner nahen Familie, also mit meiner Oma passieren können.
Ja, okay. Du hast jetzt gerade schon gesagt, Israel spielt irgendwie eine wichtige Rolle für dich. Ist es dir wichtig zu erfahren, was da so passiert? Also informierst du dich, was geht in Israel ab?
Ich glaube, dass man sich zwangsläufig damit auseinandersetzt, was in Israel passiert, weil du als in der Diaspora lebende Jüdin oder Jude damit sofort konfrontiert wirst, wenn es irgendwelche Happenings, sei es positiv oder ja, vor allem negativ in Israel gibt. Also du kannst eigentlich nicht dich nicht darüber informieren oder nicht auf dem neuesten Stand sein. Ist schwierig. Ich glaube, es gibt verschiedene jüdische Bubbles, sage ich mal, die das ganz gut von sich abspalten können, aber es sind wenige.
Was ich bei mir persönlich irgendwie so interessant finde, weil ich genau das auch mache, also ich informiere mich sehr viel über Israel und obwohl mir natürlich für mein alltägliches Leben die Entwicklungen in Deutschland viel näher sind, ja, es macht einfach einen großen Unterschied für mich, ob, weiß ich nicht, ob gestreikt wird in Deutschland, welche Tarifabschlüsse gemacht werden oder was auch immer, ja, aber so emotional, vom Gefühl her, ist mir oft näher, was gerade in Israel passiert. Ja. Und ja, ich habe mal in Israel gelebt, 3,5 Jahre, aber irgendwie ist es für mich, geht es mir emotional oft näher, was in Israel passiert. Ist
das
ähnlich
bei dir? Ja, das verstehe ich. Also ich glaube, es ist ein anderes Gefühl von Bedrohung, weil wir alle wissen, Israel ist der einzige jüdische Staat auf diesem Planeten. Und wenn wir dort sind, dürfen wir jüdisch sein. Du bist umgeben von sichtbarem Judentum auf der Straße, in Restaurants, überall. Und ja, das hast du als in der Diaspora geborene Jüdin oder Jude einfach nicht. Und ich glaube, sobald dieses Land in Gefahr ist oder wieder eine Bedrohung ausgeht von den Nachbarstaaten oder sonst wem, dann ist es auch eine Art von eigener Existenzgefährdung. Bis zu einem gewissen Grad natürlich nur.
Bedeutet es, dass die Existenz Israels auch einen Einfluss auf dich als Jüdin oder als deutsche Jüdin, in Deutschland lebende Jüdin, wie auch immer man es nennen will, hat? Also ist die Existenz Israel für dich da in eine positive oder negative Richtung irgendwie ausschlaggebend? Macht das einen Unterschied?
Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Entschuldigung.
Klar, also ich gehe ganz kurz rein sozusagen, wie sich das für mich anfühlt. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass das Wissen um den Staat Israel als jüdischen und demokratischen Staat macht es mir oft leichter, hier selbstbewusster als jüdischer Deutscher durch die Gegend zu laufen. Auch ich habe keinen israelischen Pass und auch ich sozusagen mein faktisches Überleben als Mensch hängt nicht unmittelbar an Israel, aber mittelbar dann irgendwie doch, weil ich ganz anders durch Deutschland laufen kann, weil ich ganz anders in der Welt durch die Gegend laufen kann, zu wissen, es gibt einen Ort, an dem ich als Jude, wie du es gerade gesagt hast, leben kann und wo ich nicht aufgrund meines Jüdischseins von Menschen in der eigenen Gesellschaft irgendwie in Gefahr sein könnte.
Ja. Ja, total. Also ich glaube, dass, ja, wie schon gesagt, also Israel spielt so eine zentrale Rolle, wenn man sich sei es kulturell oder auch religiös jüdisch ist, dass man sich eigentlich schwer davon abspalten kann. Und wenn es nochmal zu einer Bedrohungslage für uns kommen würde, nicht nur in Deutschland, sondern generell in Europa, in Amerika ist ja eine andere Diaspora, die viel stärker ist, dann ist Israel der Ort, an dem wir Zuflucht suchen können. Und natürlich geht man damit auch anders in anderen Ländern um. So. Und man sieht ja auch gerade in Frankreich, dass extrem viele französische Juden nach Israel auswandern oder eben Aliyah machen, weil dort jährlich Jüdinnen und Juden umgebracht werden, was ja in Deutschland jetzt noch nicht so passiert. Und alleine das beweist die Notwendigkeit und auch das Sicherheitsgefühl, was in die Welt, in die jüdische Welt hinaus, über die Grenzen hinaus Israels vermittelt wird.
Ja, da finde ich auch immer interessant, dass es ja auch explizit als israelische Aufgabe von Israel selbst im Selbstverständnis gesehen wird, das jüdische Leben auf der Welt zu beschützen und nicht nur in Israel. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, ein positives Gefühl, was einem damit gegeben wird als nicht-israelische Jüdin oder nicht-israelischer Jude irgendwo in der Welt. Dieser Umstand jetzt sozusagen, diese Sicht auf Israel, die du hast und die ich ja mitteile, ich will dich da gar nicht in die Ecke stellen, sorgt die dafür, deine Position zu Israel und auch deine emotionale Bindung zu Israel, dass du in Deutschland von unseren hiesigen Landsleuten anders wahrgenommen wird oder hat es einen Einfluss darauf?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du dich generell als Israel-solidarische Person positionierst, als antisemitismuskritische, nicht-jüdische Person, hat es Konsequenzen auf dich, generell einen Bezug zu Israel zu haben, sich dafür auszusprechen, aber als Jüdin noch mal viel mehr. Also es macht sich einerseits beruflich bemerkbar, das macht sich, glaube ich, für viele junge Schülerinnen und Schüler bemerkbar, weil die meisten, und das sind ja nicht nur Deutsche, sondern einfach generell Menschen, die in Deutschland leben, aller Nationalitäten, die schwer zwischen Judentum und dem Staat Israel trennen können.
Okay. Du hast jetzt vorher auch schon mal, ganz am Anfang, aber gerade auch deine Arbeit erwähnt. Ich glaube, da sprichst du wahrscheinlich von deiner Arbeit am Institut. Wie äußert sich das da? Gerade weil, klar, ich meine, es sind zwar Israel und Antisemitismus sind nicht unbedingt das gleiche Thema, kann man auch getrennt voneinander behandeln, aber ihr arbeitet ja auch viel zu Fragen des Antisemitismus. Wie äußert sich da diese Perspektive zu Israel und der Außeneinfluss?
Also wir haben ein Projekt zum Beispiel, das ist ein Bildungsprojekt, das ist in Eberswalde, da stand die erste Haschara Deutschlands. Und anhand dieses Projektes probieren wir zu zeigen, was jüdische Selbstbestimmung auch schon vor der Entstehung Israels gewesen ist, also vor 1948.
Ganz kurz noch, Haschara sind diese Vorbereitungscamps sozusagen.
Genau.
Da wolltest du noch zukommen, ja?
Genau.
Sorry, ich wollte dich nicht.
Nee, alles gut. Also es ist ein total spannender Ort, weil dort die Familie Hirsch quasi mobile Häuser entworfen hat, Kupferhäuser. Und mobile Häuser stehen ja eigentlich auch für eine, wie soll ich sagen, exemplarisch für jüdische Assimilation, jüdisches Leben in der Diaspora. Halt dieses ein Haus zu haben, was man mitnehmen kann, Weil man sich immer irgendwie auch darauf vorbereitet, vielleicht nicht für immer hier zu bleiben und das auch schon vor der Shoah. Und anhand dieses Projektes probieren wir zum Beispiel einfach ganz, ganz deutlich zu zeigen, dass es auch eine Art von Selbstbehauptung ist und kollektivem Arbeiten der Ausreise nach Israel, bevor es dieses Land an sich und die Konflikte des Nahen Osten gab. Parallel dazu arbeiten wir viel zu Kunst und Kultur und Antizionismus und Antisemitismus, was einfach dank der Documenta jetzt mehr ins Blickfeld gerückt ist. Also man spricht sich tot darüber und über BDS, über GG 5.3, die Initiative zur Weltoffenheit, wo sich die größten Kunst- und Kulturhäuser, die von staatlichen Geldern finanziert werden, fast schon überspitzt gesagt BDS solidarisch gezeigt haben, was natürlich auch eine extreme Konsequenz für alle jüdischen Künstlerinnen und Künstler hatte. Und darüber klären wir auch extrem viel auf. Wir machen Workshops an Kulturinstitutionen zu Antisemitismus und am Ende ist immer eine große Frage, die im Raum steht von den Teilnehmenden, aber wie kann ich denn Israel kritisieren, ohne antisemitisch zu sein zum Beispiel. Und ich finde, das alleine zeigt, wo ein großes Problem liegt. Die Leute wollen nicht unbedingt lernen, was ist Antisemitismus, wo habe ich selber antisemitische Stereotype verinnerlicht, wie ist meine eigene TäterInnen-Geschichte, was ist meine Familiengeschichte, sondern eigentlich im Endeffekt läuft es darauf hinaus, aber wie kann ich jetzt eigentlich Israel kritisieren?
Ja, ist komisch, ne, dass es so ein Bedürfnis gibt, Israel zu kritisieren. Ja. Ich hatte es vorher schon kurz gesagt, was ich daran so interessant finde in der Innenwahrnehmung, ist diese Frage, dass warum macht man eigentlich seine eigene Identität, seinen Bezug zu Israel, sein Judentum, warum muss man das hier zum Job machen, um das sozusagen beruflich verteidigen zu können? Ja. Also ich mache da vom Prinzip auch nicht wirklich was anderes, nur in einem anderen Feld als du. Und das finde ich ist etwas Besonderes an Israel, oder das Besondere in Israel, dass jüdische Menschen, und es ist auch egal, wie sie sich jüdisch definieren, ob sie es religiös sind oder nur von der, in Anführungsstrichen, Volkszugehörigkeit oder kulturell, in Israel einfach ganz normal jüdisch sein können. Ja. Und dass sozusagen die Identität dort nichts Besonderes ist, sondern so normal, dass man sich gar nicht unbedingt Gedanken darüber machen kann. Wohingegen, glaube ich, viele jüdische Menschen außerhalb von Israel sich permanent irgendwie Gedanken zu ihrer eigenen Identität machen, weil sie halt immer auf eine Art und Weise eine Abgrenzung zu der jeweiligen Diaspora-Identität ist. Ja. Also ich persönlich bin total deutsch, aber halt auch jüdisch. Und dementsprechend gibt es Teile in Israel, die mir sehr viel leichter fallen des Lebens.
Ja, total. Was ich immer spannend finde in dem Kontext, wenn man so Israel und Deutschland oder in der Diaspora lebende Jüdinnen und Juden vergleicht, dann viele in Deutschland lebende Israelis werden oft als Sprachrohr benutzt, um jüdische Blickwinkel oder die Kritik gegen Israel zu legitimieren. Und das finde ich immer so spannend, wenn man sich dann Gedanken darüber macht, was es bedeutet, in der Diaspora geboren zu sein und quasi sich hier anhand der Familiengeschichte, anhand der Interaktion der Menschen, denen du gegenübertrittst, behaupten zu können, ist ein komplett anderes Leben als das in Israel. Und die Israelis, die nach Deutschland kommen, denen fällt es einfacher, Israel zu kritisieren. Denen fällt es einfacher, vielleicht auch auf Demonstrationen zu gehen, wo man mit Antizionisten auf die Straße geht. Aber das ist einfach ein komplett anderes Verständnis, was, glaube ich, auch viele so gar nicht greifen können, weil sie denken, ja, Juden sind Juden, egal woher sie kommen. Aber dem ist nicht so.
Gegebenenfalls ist gerade bei Israelis, die aus Israel herkommen, auch vielleicht ein intellektuelles Verständnis von Antisemitismus da, aber nicht unbedingt ein emotionales, weil man halt nicht damit aufgewachsen ist. Man ist mit keiner innergesellschaftlichen Ablehnung oder innergesellschaftlichen Stigmatisierung aufgewachsen, weil es ganz normal ist, jüdisch zu sein in Israel. Und hier ist es halt alles andere als ganz normal.
Ja.
Was gar nicht unbedingt nur negativ ist. Ja? Also ich meine, man wird ja oft auch mit offenen Armen und warmherzig empfangen, aber halt definitiv nicht nur.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt pauschalisiere. Ich spreche sozusagen aus meiner Perspektive. Vielleicht trifft es auch auf dich zu. Deswegen stelle ich die Frage einfach mal. Diese Gleichzeitigkeit mehrerer, in dem Fall zwei emotionaler Heimatorte. Ja, ich spreche jetzt wirklich explizit von emotionalen Heimatorten, weil zumindest für mich persönlich ist meine faktische Heimat, wo ich auch am meisten verwurzelt bin, was Familie, Freunde angeht, ganz klar Deutschland. Aber ja, so emotional sehe ich auch in Israel eine Art Heimat. Diese Gleichzeitigkeit mehrerer emotionaler Heimatorte, ist das für dich ein Problem oder ist das bereichernd?
Das ist auf jeden Fall kein Problem. Also ich glaube, viele Jüdinnen und Juden haben ja generell nicht nur, sagen wir jetzt bei uns, Deutschland und Israel als potenzielle Heimatorte in ihrem Kopf, sondern wir haben ja oft migrantische Geschichten. Also es gibt ja wenig Juden, die in Deutschland überlebt haben. Viele sind dann aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen oder woanders. Also ich glaube, wir haben normalerweise mehrere emotionale Verbindungen zu verschiedenen Orten. Und die sind vielleicht verschieden gesplittet. Aber ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren, sorry.
Alles gut. Kenne ich. Also wenn man sich über solche tiefgehenden Themen, die einen irgendwo tief berühren, unterhält, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, da direkt beim Punkt zu bleiben.
Ja, es gibt auch so viel, was man
es geht einem viel durch den Kopf, wenn man darüber denkt. Ja. Ich kann für mich persönlich nur sagen, dass es total bereichernd ist. Auch eine Identität zu haben, die und sich selbst wahrzunehmen, als die sich aus mehreren Quellen speist. So. Mhm. Und ich glaube, das ist was nicht nur jüdische Menschen, sondern auch viele andere Menschen mit, wie du schon gesagt hast, Migrationsgeschichte, Einwanderungsgeschichte in Deutschland haben, dass man total deutsch sein kann, aber halt auch noch was anderes mit dazu. Und das ist nichts Schlechtes, sondern mindestens neutral und vielleicht sogar was Gutes.
Ja. Ja, total. Und ich glaube, also was mir noch wichtig ist zu sagen, ist, dass es in Deutschland wenige Orte gibt, wo du als Jüdin oder als Jude auf andere Juden treffen kannst. Und für mich ist ein zentraler Ort die Synagoge. Ich bin säkular aufgewachsen. Ich bin mit Ritualen aufgewachsen, mit unserer Familiengeschichte. Meine Mutter hat ihre Diplomarbeit über zweite Generation Shoah-Überlebender geschrieben. Das war immer ein großes Thema. Aber Religion schaffst du nicht immer auszuüben, wenn du mit dem Überleben beschäftigt bist. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und deshalb ist es für mich zum Beispiel so extrem wichtig, an Schabbes in die Synagoge zu gehen. Einerseits, um den Gottesdienst zu vollziehen und einmal diese Riten zu durchleben, aber gleichzeitig auch, um danach diesen Austausch zu haben, weil das ist für mich der zentrale Ort, wo ich andere Jüdinnen und Juden treffe. Den gibt es halt so sonst wenig, außer man hat das Privileg, so wie wir, mit Juden zu arbeiten in einer jüdischen Organisation, aber das haben halt extrem wenige.
Oder im Urlaub in Israel, wo man halt öfter mal einfach so auf der Straße irgendwelche jüdischen Menschen trifft.
Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher als hier. Ja. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es einfach keine Normalität ist, unter jüdischen Geschwistern zu sein und deshalb immer was Besonderes hat.
Ja. Okay. Cool, vielen, vielen Dank, Mia, dass du heute da warst und mit uns dieses schon emotionale und auch teilweise auffühlende Thema mit zu besprechen. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und für Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich natürlich auch ganz gerne, ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie weitere solche interessanten Gespräche nicht verpassen möchten, und auch sonst mitbekommen wollen, was wir von der Werteinitiative so machen, dann besuchen Sie unsere Website, abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns in den sozialen Medien. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Das war WeTalk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.